Herzlich willkommen zum Thementag zu HTML5 und JavaScript Cross-Plattform-Entwicklung. Mein Name ist Daniel Meixner. Wir unterhalten uns heute in mehreren Talks über die Cross-Plattform-Entwicklung mit HTML und JavaScript. Dazu haben wir insgesamt drei Experten hier im Studio. Einer davon ist der Christian Liebel. Dann haben wir noch den Thorsten Hans und den Manuel Rauber. Christian, vielleicht stellst du dich selber mal kurz vor.
Ja, sehr gern. Also mein Name ist Christian Liebel, ich bin Softwareentwickler bei ThinkTecture. Falls es Sie interessiert, was wir so machen, hier auf der Slide finden Sie unseren Link. Schauen Sie doch einfach mal auf unserer Homepage vorbei.
Genau, Thema ist heute Cross-Plattform mit HTML und JavaScript. Cross-Plattform hört man ja öfter mal. Gibt es unterschiedliche Technologien? Wie ist da so deine Wahrnehmung? Wie ist da so dein Bild, das du von dieser Technologielandschaft hast?
Das können wir sehr gern vorstellen. Wie du vielleicht siehst, bin ich heute nicht allein. Ich habe ein paar Gäste mitgebracht, die stehen hier vor uns. Wir haben ein Windows Phone dabei, wir haben ein iPad, hier dieses Surface, wir haben einen Mac, einen Windows-Rechner, Android gibt es natürlich auch noch als Plattform. Und all diese Plattformen haben heute eine gewisse Relevanz, weil du läufst nicht mehr nur noch mit deinem Windows-Rechner rum, sondern hast noch weitere Devices in der Tasche stecken. Es gibt ganz viele verschiedene Plattformen. Die erste Gruppe sind die Desktop-Plattformen, die wir von früher so kennen, Windows, OS X und Linux. Dann selbstverständlich die Mobilplattformen wie Windows 10 Mobile, zum Beispiel iOS, Android oder BlackBerry. Und dann gibt es auch noch Plattformen, an die man so im ersten Moment vielleicht gar nicht denkt. Das ist zum Beispiel der Browser. Das ist eine ganz wichtige Plattform. Nintendo DS kann ein Zielgerät sein, auch wenn er nur ein 3 Zoll Touchbildschirm hat. Ein Fernseher kann einen Browser ausführen und ein Kühlschrank kann auch so ein Bildschirm integriert haben, auf dem irgendwas läuft. Und nun gibt es verschiedene Begrifflichkeiten, um die Abdeckung von diesen Plattformen ein bisschen zu beschreiben. Es gibt zum einen mal diesen Single-Plattform-Ansatz. Du als WPF-Entwickler bist beispielsweise Single-Plattform unterwegs. Jetzt in dem konkreten Beispiel decken wir als WPF-Entwickler nur Windows ab.
Okay.
Dann könntest du zum Beispiel Xamarin einsetzen. Das ist eine Multiplattform-Technologie. Damit können wir schon ein weiteres Plattformspektrum abdecken. Und wir sagen jetzt, Cross-Plattform ist der Technologie-Stack, der alle diese Plattformen abdecken kann.
Okay. Natürlich ist es so, dass das ist mit Sicherheit jetzt eine absolut valide Wahrnehmung. Cross-Plattform, der Begriff Cross-Plattform wird in der Öffentlichkeit, denke ich, öfter mal auch ein bisschen anders verwendet, weil Xamarin natürlich auch von sich selbst behauptet, wir sind Cross-Plattform, weil wir eben auf den wichtigsten Plattformen am Markt oder auf den weitverbreitesten am Markt unterwegs sind. Letztlich ist es bei Xamarin ja so, sie können überall dort sein, wo sie es eben schaffen, ihren .Framework hinzuportieren oder ihre Runtime hinzuportieren. Was ist die Herausforderung oder was ist die Anforderung an all diese Plattformen für HTML und JavaScript-basiertes Cross-Plattform-App-Development? Was muss da laufen können? Eigentlich nur ein Browser, oder?
Genau, im Wesentlichen muss ein Browser laufen und wenn wir mal ehrlich sind, jede ernstzunehmende Plattform, die erfolgreich sein will, hat auch einen Browser implementiert.
Okay, also das heißt, Cross-Plattform-Ansatz mit HTML5, JavaScript reicht so weit, wie eben die Browser reichen.
Ja.
Okay, alles klar. Genau. Das bringt uns auch gleich zum nächsten, nämlich den Technologien, die dahinter stecken. Wir haben jetzt immer gesagt, HTML5 irgendwie ist ein Thema, JavaScript ist ein Thema. Was genau steckt da eigentlich unter der Haube?
Genau, also wir sagen, dass eine Cross-Plattform-App eine Single-Page-Web-Application sein sollte. Das deckt den Gedanken von normalen Client-Apps eigentlich recht gut ab. Du läufst immer in einem Rahmen. Alle nötigen Assets hast du bereits bei dir. Und diesen Gedanken setzen auch Single-Page-Applications um. Und üblicherweise schreibt man diese Single-Page-Applications eben mit HTML5, CSS3 und mit JavaScript.
Single-Page-Application bedeutet auch unterm Strich, dass ich eine Seite habe, einmal eine HTML-Seite, die lädt erstmal irgendwie, ich sag mal, einen Container. Ja. Und der Inhalt dieses Containers wird dann dynamisch ausgetauscht. Ich muss also nicht von einer HTML-Seite zur nächsten und zur übernächsten und zur nochmal nächsten navigieren, sondern ich bleibe immer in einer HTML-Seite, der JavaScript-Kontext bleibt eigentlich auch immer erhalten und ich tausche nur visuelle Elemente aus. Kann man
genau.
Das so sagen?
So ist es. Du lädst die Seite einmal und es findet dann keine tatsächliche Navigation mehr statt.
Okay, ja. Gut, dann schauen wir uns doch diese Technologien mal ein bisschen im Detail an.
Genau. HTML5 ist die Auszeichnungssprache des Web, beziehungsweise HTML allgemein. HTML5 ist die neueste Version und diese Version hat wichtige native Plattform-Features jetzt endlich auch ins Web gebracht. Dazu zählt zum Beispiel eine umfassendere Eingabe- und Steuerelemente, dass du Datumsfelder beispielsweise hast, dass du Zahlenfelder hast. Du kannst Bilder responsive darstellen, du kannst Videos abspielen ohne Plugin, du kannst Lieder abspielen ohne Plugin, du kannst sogar 3D-Inhalte ins Web bringen.
Also das ist ganz interessant, dass du sagst ohne Plugin, weil bisher ging ja viel mit Plugins, also ja. Im Zweifelsfall hat man sich halt irgendwo Flash besorgt und dann irgendwas gemacht, was nicht möglich war. Jetzt mit HTML5 geht da ganz viel in die Richtung und wir sehen es auch hier unten schon, lokale Speicher, was nachher noch ein Thema wird, was ich auch für ganz wichtig halte im Zusammenhang mit HTML5. Irgendwie kann man auch aufs Dateisystem schreiben, wenn man es möchte, aber kommen wir im Laufe des Tages noch dazu. Gut, genau.
Ja, als nächstes hätten wir CSS3. Das ist die neueste Version der Gestaltungssprache des Web. Da haben wir Leute bei 3D-Transformationen oder Animationen. Das Ganze auch Hardware beschleunigt, dass die CPU nicht die ganze Zeit rechnen muss. Das ist eben die Sprache, die uns die Darstellung im Web erleichtert.
Okay, damit haben wir eigentlich schon die zwei sehr wichtige Komponenten. Die Frage ist allerdings noch, wo kommt die Logik her?
Richtig, genau. Und bis jetzt haben wir ja nur die Präsentation. Wo ist die Logik? Ganz genau. Die Programmiersprache des Web, das ist JavaScript. Damit schreiben wir unsere Logik für unsere Anwendung.
Das wird man kennen, denke ich, JavaScript. Hat jeder schon mal gehört, auch jetzt, wenn man vielleicht ein Zuschauer ist und aus der .NET-Welt kommt, jeder kennt irgendwie JavaScript. Bei JavaScript hat sich viel getan, muss man an der Stelle sagen. Ja. Überhaupt hat sich wahnsinnig viel getan und das ist auch einer der Gründe, weshalb wir heute überhaupt hier zusammenstehen und über HTML5 und JavaScript als ernstzunehmende Alternative für Cross-Plattform-Development sprechen, weil sich so viel getan hat in den letzten Jahren und auch hinsichtlich JavaScript hat sich eben wahnsinnig viel getan. Es ist nicht mehr so, dass das irgendwie eine Sprache ist, mit der man eigentlich nichts zu tun haben will, sondern es ist eigentlich eine sehr mächtige Sprache, die jetzt sich unglaublich erweitert hat oder fortentwickelt hat in den letzten Jahren. Kommen noch ein paar Details dazu im Laufe des Tages. Aber letztlich bleibt es JavaScript. Und JavaScript verstehen die Browser und demzufolge funktioniert das Ganze auch cross-Plattform.
Genau, so ist es.
Okay, jetzt haben wir praktisch die drei Technologien kennengelernt, die wir hier beherrschen sollten. Also das ist so, dass wenn man das an der Hand hat oder wenn man sich da schon auskennt, dann ist eigentlich der Weg auch relativ kurz, wenn es ums Cross-Plattform-Entwickeln geht mit diesen Technologien. Trotzdem gibt es natürlich ein paar Dinge, die man berücksichtigen sollte, gerade wenn man sagt, okay, man möchte jetzt eine vielleicht etwas größere Anwendung, nicht nur hier so eine ganz kleine Anwendung, um irgendwas in Store zu stellen, sondern vielleicht auch was in die Richtung Business-Anwendung, irgendwas Großes, Komplexeres, muss man sich natürlich ein bisschen Gedanken machen über die Architektur. Was sind so die Richtlinien oder die Vorstellungen, die du hast von einer gelungenen Architektur? Was siehst du da?
Mhm. Da gibt es im Wesentlichen drei Punkte. Dieser Gedanke, ich will eine App, ist meistens nur der Ausgangsgedanke. Hinten dran stehen noch weitere Überlegungen, auf die wir jetzt vielleicht gerade kurz kommen wollen. Das ist so unsere Zielarchitektur, da sagen wir, es gibt drei Punkte. Es gibt einmal Web-APIs, wir brauchen Push-Kommunikation und wir brauchen Offline-Unterstützung.
Okay, lass uns ins Detail reingehen. Web-APIs hört man natürlich öfter mal, kennen .NET-Entwickler auch. Wie schaut das aus im Zusammenspiel mit einer Cross-Plattform-Anwendung?
Also der Gedanke ist ganz früher, fangen wir mal an. Früher hättest du deinen Button auf deinen Form gezogen und hättest doppelt draufgeklickt und deine Anwendungslogik jetzt direkt diesem Button zugewiesen. Mhm. Wir sagen, das ist falsch, weil dann diese Logik immer nur in diesem Button leben wird und damit auch immer nur in dieser Anwendung.
Ja. Ihr würdet jetzt quasi sagen, okay, man müsste hinten dran eine Web-API aufrufen, dann ist das entkoppelt. Ich frage mich, es gibt ja Frameworks für MVVM. Die entkoppeln es auch schon ein Stück weit, dass der Button nicht direkt mit der Methode, die da aufgerufen wird, im Hintergrund zusammenhängt. An welcher Stelle siehst du hier nochmal die Notwendigkeit, dann tatsächlich auf eine Web-API zu gehen?
Also auch wenn du MVVM einsetzt, dann bleibt die Logik ja in deiner Anwendung drin. Mhm. Und der Gedanke bei Web-APIs ist, dass die Anwendung des Frontends komplett egal ist. Es kann Angular sein, es kann WPF sein, es kann ein anderer Service sein. Mhm. Gedanke ist, dass diese Logik jetzt generell abrufbar wird.
Ja. Okay, also auch unabhängig von der Anwendung, die eigentlich hier im Spiel ist.
Ganz genau.
Okay, alles klar. Gut, Web-APIs war der erste Punkt.
So ist es, ja.
Gehen wir auf den nächsten.
Richtig, dann hätten wir noch Push-Services. Wenn wir jetzt so eine Web-API mit HTTP abbilden, dann haben wir da zunächst mal Request-basierte Kommunikation. Das heißt, ich gehe zum Server und sage, gib mir bitte diese Daten oder aktualisiere das. Mhm. Das Problem ist, dass es die Realität nicht abdeckt. Wenn wir auf unser Handy schauen, dort blinkt dann WhatsApp auf. Das heißt, wir haben eine Nachricht von woanders bekommen. Und Push ist eben die Umkehr dieses Prinzips, dass wir informiert werden, sobald sich etwas anderes ändert.
Das heißt, es ist dann bidirektionale Kommunikation möglich?
Genau.
Okay, welche Technologien stecken da dahinter typischerweise?
Üblicherweise gibt es da zwei größere, die man verwendet. Da gibt es ASP.NET SignalR oder Socket.io.
Okay, alles klar. Das war Push. Haben wir sonst noch was hinsichtlich der Technologie oder der Architekturvoraussetzungen, was du als empfehlenswert hältst?
Genau, und das bringt uns zum dritten Punkt, der Offline-Unterstützung, weil das kennen wir eigentlich alle. Wir sind mittlerweile mobil mit unseren Rechnern. Wir sitzen im Zug und arbeiten irgendwie gerade an einem Dokument. Das Problem ist, dann kommt ein Tunnel und die Internetverbindung ist weg. Was macht unsere App dann?
Ist ein guter Punkt und ich denke, dass das auch was ist, was noch in den Köpfen ankommen muss, dass mit HTML5 generell ja überhaupt es schon möglich ist, Local Storage irgendwie zu adressieren, hier lokal was abzulegen, dafür zu sorgen, dass eine Website, auch eine, die im Browser läuft, eigentlich offline-fähig ist. Mhm. Mit den Cross-Plattform-Lösungen basierend auf HTML5 und JavaScript ist das natürlich auch möglich.
Genau.
Dieser Gedanke, dass HTML und JavaScript-basierte Anwendungen nicht offline-fähig sind, ist eins dieser Vorurteile, dass man typischerweise Web-Technologien generell gegenüber mitbringt, die, wie wir ja sehen, sich gar nicht bewahrheiten. Ein anderer Punkt, der öfter mal angesprochen wird, ist, dass es ja eigentlich am Ende keine native App ist.
Ja, richtig, ganz genau. Das ist eines der Vorteile, mit dem man eigentlich am öftesten konfrontiert ist. Da gibt es immer diesen berühmten Satz, ja, das sieht ja jetzt aber gar nicht wie eine native Anwendung aus. Mhm. Und da gibt es halt im Prinzip zwei Punkte. Also solche Sätze sagen meistens die Leute, die selber noch nie nativ waren. Wenn ich WPF geschrieben habe, dann war ich halt auch nicht wirklich nativ.
Weil die Runtime irgendwie noch unten drunter ist, man schreibt ja kein C++.
Richtig, genau. Und auch WPF, da ist der Button kein Win32-Button. Mhm. Das heißt, auch hier waren wir schon auf einer Abstraktionsschicht, was ja zunächst mal nichts Böses ist. Ein anderer Punkt ist, dass wenn du dir Apps wie Spotify ansiehst, es darum geht, dass man seine eigene Idee in die verschiedenen Plattformen bringt. Spotify sieht auf jedem dieser Geräte aus, wie Spotify ist. Immer grün, ist immer schwarz, sieht kein Button so aus wie der native Standard-Button.
Okay, das heißt also, an der Stelle diese Optik einer nativen Applikation ist vielleicht sowieso gar nicht mehr so relevant?
Ja, würde ich sagen. Okay. Also ich persönlich finde auch, dass deine App aussehen sollte wie deine App.
Okay. Das macht es uns natürlich ein bisschen leichter, wenn wir hier mit Cross-Plattform HTML Cross-Plattform entwickeln. Ich würde sagen, wir gehen mal rein, was in die Übersicht des Tages, was wir uns sonst noch so anschauen wollen jetzt in den folgenden Sessions.
Genau. Da haben wir mal ein bisschen eine Übersicht von Technologien, von denen wir heute in den einzelnen Sessions dann hören werden. Vielleicht beginnen wir gerade mal unten mit Node.js. Node.js bringt JavaScript jetzt auch auf die Serverseite, also quasi raus aus dem Browser, sodass ich es auch für eine Web-API zum Beispiel verwenden kann.
Okay.
Dann hätten wir TypeScript. Eines der großen Probleme, die C-Sharp-Entwickler meistens mitbringen, wenn sie ins Web gehen, ist, dass sie die Typisierung verlieren, die statische Typisierung. TypeScript rüstet das unter anderem nach und bringt es dann eben auch ins Web.
Okay. Ich sehe hier noch das A. Wofür steht das A?
Genau, das A im roten Superheldenschild, das ist das Logo von Angular 2.0, um genau zu sein. Das ist ein Framework für Single-Page-Web-Applications, die haben wir auch schon angesprochen. Und auch da schauen wir heute rein, wie man die denn entwickelt.
Okay, jetzt sehen wir hier noch einen Softdrink mit Gulp.
Genau. Es ist so, dass moderne Webanwendungen meistens noch gewisse Schritte durchlaufen müssen, bevor sie für die Verbreitung bereit sind. Und Gulp ist ein Bildsystem, was genau diese Schritte für uns durchführt.
Okay, und wir haben hier diesen komischen Kringel, der ein bisschen ausschaut wie ein Atom.
Genau, das ist Electron. Diese Technologie hilft uns, unsere mit HTML5 und JavaScript geschriebene App als Desktop-App zu verpacken. Das heißt, da putzelt am Ende eine Xe raus oder eine Mac-App raus und die kann ich dann einfach doppelklicken und meine App kommt zum Vorschein.
Okay, und dann haben wir unten noch Apache Cordova, was Ähnliches macht für Mobilgeräte, richtig?
Genau, das hat als Zielplattform die Mobilplattformen wie iOS, Windows und so weiter. Und dann gibt es noch eine Toolchain von Microsoft dazu, die heißt Taco, also Tools for Apache Cordova. Und das vereinfacht den Umgang mit Cordova ein bisschen.
Alles klar. Damit liegt, glaube ich, ein recht spannender Tag vor uns. Christian, vielen Dank für die Einführung. Wir sehen uns später nochmal in den Sessions zu einzelnen Themen. Ich hoffe, wir sehen uns später in den Sessions wieder. Bis dahin, herzlichen Dank und ciao.